Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Er ist einer der ganz großen Denker der Gegenwart. Der kanadische Philosoph Charles Taylor. Geboren und aufgewachsen in Montreal, in Quebec, in Kanada. Dort hat er an der McGill University lange eine Professur für Philosophie inne gehabt. Und von dort aus ist er philosophisch immer aufs große Ganze gegangen. Was sind die inneren Widersprüche der Moderne? Was sind ihre Fehlentwicklungen? Unter anderem darum geht es in Charles Taylors monumentalem Werk »Die Quellen des Selbst«. Auf das kommen wir später noch zu sprechen. Zu Beginn hat mich erst einmal Charles Taylors Herkunft aus Montreal interessiert. Die Region Quebec, Charles Taylor, die ist zweisprachig. Englisch und Französisch sind Amtssprachen und sie selbst sind auch zweisprachig aufgewachsen. Wie hat das ihre Sicht auf die Welt geprägt?
Also für mich war das eine fundamentale Erfahrung. Ich habe das ja von zu Hause mitbekommen und ich habe zwei Sprachen niemals auch nur als ein Kommunikationsinstrument angesehen, sondern es geht ja auch um eine andere Form des Humors, es geht um eine andere Form der Lebenseinstellung, es geht um andere Referenzen und von daher ist Sprache niemals nur ein Instrument, sondern eine Sprache macht dich aus als der, der du bist.
Makes you what you are.
Sie haben diese Sichtweise in Büchern und Artikeln häufig erklärt, Sprache nicht bloß als ein Mittel, um Informationen zu teilen, sondern als Mittel auch des Selbstausdrucks. Sie haben den Menschen als das selbstinterpretierende Tier oder das sprachbegabte Tier bezeichnet. Welche Erfahrung liegt dem zugrunde?
I think it starts off with this experience of
Nun, wenn man zweisprachig aufgewachsen ist, dann weiß man einfach in einer Welt, wo die meisten Leute nur einsprachig aufgewachsen sind, dass es nicht stimmt, dass es da keinen großen Unterschied gibt und dass man sich nur auf eine einzige Sprache konzentrieren sollte, sozusagen als ein Kommunikationsmittel. Man ist sehr skeptisch, wenn man solche Ansichten hört, weil die tägliche Erfahrung, die man selber gemacht hat, eine ganz andere ist.
Views like that from your just lived experience day by day.
In den letzten Jahrzehnten hat es eine lebhafte Diskussion zum Beispiel über gendersensible Sprache gegeben oder auch sogenannte politisch korrekte Sprache. Viele Kommentatoren sagen, das geht einen Schritt zu weit. In einer liberalen Demokratie können wir Sprache nicht auf diese Art und Weise regulieren. Was ist Ihre Position dazu?
Also ich habe da so eine Art doppelte Reaktion. Auf der einen Seite ist es ja sehr wichtig, wie man sich an jemanden wendet. Ich kann mich so an sie wenden, dass ich sie wie einen Idioten behandle und sie abschrecke. Ich kann sie auch so ansprechen, als würde ich wirklich mit ihnen kommunizieren wollen. Aber wie soll man das regulieren? Wie soll sich der Staat da einmischen? Das kann keine positiven Resultate zeigen. Aber es ist eine schwierige Frage und es ist auch schwierig, dort eine Grenze.
Wie können wir damit umgehen?
Wenn man es positiv sehen will, könnte man ja ein gewisses Protokoll erstellen, das sich dann eventuell, wenn es funktioniert, eben auch wirklich ausbreitet, dem man auch folgt. Aber man muss den anderen Menschen wirklich als eine interessante Quelle sehen, als jemanden, der einen auch wirklich bereichert, aus dessen Erfahrung man auch schöpfen kann. Und dann findet man auch die richtige Sprache und schreckt ihn nicht ab. Ich denke, man muss als Mensch da eine gewisse Sensibilität einfach auch bewahren und damit sich abfinden, dass wir in Gesellschaften leben, die auch multikulturell sind.
Substantial equality. That will develop.
Die Region Quebec, aus der Sie stammen und wo Sie bis heute leben, ist nicht nur eine Region unterschiedlicher Sprachen, sondern auch unterschiedlicher Kulturen. Das führt uns zum Thema Multikulturalismus und Politik der Anerkennung. Das sind Sachen, über die Sie viel nachgedacht und geschrieben haben. Warum ist öffentliche Anerkennung kultureller Besonderheiten so wichtig?
Nun, das, was für uns wichtig ist, das ist vielleicht nicht unbedingt wichtiger für andere, aber wir müssen uns einfach klar sein, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, das waren wir schon immer. Wir bestehen aus verschiedensten Nationen, die aus unterschiedlichen Schichten gekommen sind. Natürlich hat sich die Migration verändert. In letzter Zeit ist sehr viel Migration aus Asien hinzugekommen. Aber das Wichtige dabei ist, wir sind alles gleichberechtigte Bürger. Nun gibt es natürlich die Alteingesessenen, die der Meinung sind, sie seien die 100-prozentigen Kanadier und die neu hinzugekommenen wären das nicht. Aber es spielt eben überhaupt keine Rolle. ob man irgendwie mal von den britischen Inseln oder aus dem Norden Frankreichs gekommen ist. Das macht ja die Multikulturalität aus. Und sozusagen gibt es keine echten Kanadier. Es ist egal, ob du aus Russland, aus Italien, aus Indien, aus China oder Malaysia kommst. Das ist das Multikulti eben in Kanada, dass jeder Bürger gleich ist.
Means in Canada, it's a kind of equalizing of people of all origins as Canadian citizens.
Da gibt es aber doch ein Spannungsverhältnis. Wir haben vor dem Gesetz alle die gleichen Rechte, das ist universell. Und dann gibt es partikuläre Interessen einzelner Gruppen. Sie haben sich in Quebec zum Beispiel dafür eingesetzt, den französisch sprechenden Menschen besondere Rechte einzuräumen, mit dem Argument des kulturellen Überlebens. Würden Sie diese Sichtweise zum Beispiel auch auf eine muslimische Frau in Europa mit Kopftuch übertragen?
Nun, es handelt sich hier keinesfalls um das gleiche Problem. Man kann den Islam und die Ausübung des Islams nicht damit vergleichen, was Quebec ausgemacht hat. Und Quebec beruht nun einmal auf der französischen Sprache. Und es ist auch ganz klar, das wird sich hier immer um eine Minorität handeln. Und dennoch ist es so, eine der Grundpfeiler unserer Demokratie, unserer Zivilisation besteht in der Glaubensfreiheit. Das ist ein Grundrecht. Von daher kann man nicht sagen, an diesen Orten dürft ihr ein Kopftuch tragen, an anderen Orten dürft ihr das als Bürger nicht. Diesen Pfad der Verbote darf man einfach nicht betreten.
Introduce that those kind of interdicts in our cultural life.
Viele Leute würden entgegnen, dass es Situationen gibt, in denen der Staat Neutralität zeigen muss, in Schulen etwa oder vor Gericht. Ist es da mit dem Kopftuch etwas anderes?
Well, I don't think so. I mean, you have to make a very special case, and I've never heard.
Nun, das denke ich nicht. Dafür müsste es schon einen ganz speziellen Fall geben, und so ein ganz spezieller Fall ist mir einfach nicht bekannt. Man müsste ja damit argumentieren, dass das Gemeinwohl ein höheres Recht darauf habe, dass es eine Form von Einschränkung gibt. Und wie soll man das dann auch einschränken? Und natürlich könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht mal ein Problem gibt, wenn eine Religion verlangt, dass jemand, der einer Religion angehört, mehr Feiertage hat als jemand, der dieser Religion nicht angehört. Das wäre ein Problem, das würde ja den Rest der Gesellschaft zu sehr belasten. Aber man hat einfach das fundamentale Recht auf Religionsausübung und das darf man nicht einschränken.
But just because it's another religion isn't such a reason.
Wie können diese beiden Pole, die Neutralität der Verfassung und die Notwendigkeit, Differenz anzuerkennen, miteinander versöhnt werden?
Well, I think they entail each other. You see, if the society is really neutral.
Ich glaube, das bedingt einander. Eine Gesellschaft, die wirklich neutral ist, die kann keiner Religion etwas vorschreiben, die kann auch Nicht-Religiösen etwas vorschreiben. Das macht ja die wirkliche Neutralität aus. Man kann ja nicht sagen, dem Angehörigen der einen Religion erlauben wir etwas, was wir dem Angehörigen einer anderen Religion nicht gestatten. Oder umgekehrt eben auch, was man Atheisten oder nicht-religiösen Menschen gestattet oder nicht gestattet. Darin besteht eben eine wirkliche Neutralität des Staates. Und das kann so weit gehen in einigen Staaten, das, was man im Französischen die Laïcité nennt, also ein gewisser Säkularismus, dass der so weit geht, dass der Staat dann eben nicht mehr neutral ist. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit sehr militante, antireligiöse Länder gekannt, wie beispielsweise die Sowjetunion. Es hat ja auch in der Geschichte der Menschheit militante katholische oder militante protestantische Staaten gegeben. Aber ich hoffe, das ist etwas, über das wir mittlerweile hinweggekommen sind.
We hope we've gone beyond that kind of thing.
Im Moment gibt es in Europa einen Anstieg der Migration und damit gibt es auch mehr Spannungen, die aus kultureller Differenz herrühren. Was können wir daraus lernen, wie Kanada mit dieser Situation umgegangen ist?
Well, I think it's more how all the societies on the western side.
Ich denke, da machen viele westliche Gesellschaften auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Falsch ist auf jeden Fall eine gewisse Panik, wenn es einen höheren Zustrom von Migranten aus einem ganz gewissen Land oder einer ganz gewissen Region gibt, das dann in Großstädten mitunter auch zu einer Form der Ghettoisierung führt. Aber man muss sich natürlich auch fragen, was ist der Grund für diese Ghettoisierung? Und das ist ja ganz einfach, wenn ich Pakistani bin beispielsweise und ich bekomme in einem gewissen Stadtteil keinen Job, aber mein Schwager wohnt in einem anderen Stadtteil, wo er mir einen Job verschaffen kann, dann ziehe ich natürlich dorthin. Und das Problem stellt sich eigentlich immer nur für die erste Generation, nicht mehr für die Folgegeneration. Deshalb darf man niemals in Panik verfallen, weil diese Ghettoisierung, wie gesagt, eigentlich nur am Anfang stattfindet und auch notwendig ist. Und das ist auch international auf der ganzen Welt so. In Indien beispielsweise, in einer riesengroßen Metropole wie Mumbai, ist es auch so, dass ganz egal aus welcher Region man in Indien kommt, da gibt es eben Stadtteile, in denen man erstmal eine Weile leben muss, weil man sonst keine Arbeit bekommt, weil man sonst die Kinder nicht in die Schule stecken kann oder weil man sich kein Haus leisten kann. Aber mit der Zeit vergehen solche Probleme. Probleme lösen sich mitunter auch von alleine. Deshalb soll man nicht in Panik verfallen durch eine zeitweilige Ghettoisierung, weil eigentlich klärt sich dann meistens alles von allein.
Whereas if you just take it in stride, it'll work itself out.
Mein Gast im Studio ist immer noch der kanadische Philosoph Charles Taylor. Er war kürzlich für eine Reihe von 3 Vorlesungen in Berlin zu Gast. Das Thema: die Krisen der Demokratie. Charles Taylor war immer schon ein politischer Mensch. Er hat in den 1960er Jahren in Montreal für die sozialdemokratische New Democratic Party kandidiert. Er wäre auch beinahe für sie ins Unterhaus eingezogen, hat dann aber gegen Pierre Trudeau, den Großvater des heutigen kanadischen Präsidenten, verloren. Und vor diesem Hintergrund habe ich Charles Taylor gefragt: Vermissen Sie es eigentlich, aktiv in der Politik zu sein?
Ich habe ein so befriedigendes Leben gehabt. Ich konnte wirklich das schreiben, was ich schreiben wollte. Nun könnte man natürlich auch sagen, man hätte ja auch ein besseres Buch über Hegel schreiben können. Aber ich glaube, letztendlich haben sie mir wirklich einen Gefallen getan damit.
They did me a favor in the end, I think. Very likely.
Aber sollten mehr Leute mit philosophischem Hintergrund in der Politik sein?
I think we do. And people with a philosophical background ought to be more willing to.
Es ist meine Meinung, dass sich Menschen mit einem philosophischen Hintergrund einmischen sollten. Und im Quebec tue ich das auch. Ich habe mich immer eingemischt. Ich sitze auch in Kommissionen. Ich sage laut, was ich denke, in gewissen öffentlichen Debatten. Und daher kann ich es nur noch einmal betonen. Wer über ein gewisses philosophisches Gerüst verfügt, der sollte auch kämpfen. Und dafür muss man auch nicht Parlamentarier sein. Und ich bin eigentlich auch sehr erleichtert, dass ich kein Politiker geworden bin.
Auch Ihr familiärer Hintergrund ist sehr politisch. Sie wurden in den 1930er Jahren geboren und Sie haben schon davon erzählt, dass in Ihrer Familie, als Sie ein Kind waren, ständig über Europa, über Deutschland und über den Aufstieg des Nationalsozialismus gesprochen wurde. Viele Beobachter sehen heute eine ähnliche Situation wie in der späten Weimarer Republik. Glauben Sie, man kann den heutigen Zustand der Welt mit dem von damals vergleichen?
Nein, so schlimm ist es nicht. Das lässt sich nicht so einfach vergleichen. Die Demokratie wird heute durch etwas ganz anderes bedroht als klassische totalitäre Staaten, mit der Ausnahme von China. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die Leute hier im Westen den chinesischen Weg einschlagen wollen. Aber es gibt einen großen Unterschied zum Faschismus Mussolinis, zum Nationalsozialismus Hitlers oder zum Stalinismus. Und zwar ist die Bedrohung heute eine viel heimtückischere Bedrohung und sie ist nicht ganz so schrecklich. Aber wenn man sich Staaten wie Russland, wie Ungarn oder wie die Türkei anschaut, da gibt es so etwas wie demokratische Wahlen. Man lässt in gewisser Weise sogar auch noch oppositionelle Medien zu. Aber der Staatsapparat hat bereits Fakten geschaffen, dass die Opposition eigentlich nie gewinnen kann. Man hat beispielsweise im Justizsystem vorgesorgt. Insofern entsteht eine Fassade der Demokratie. Und für die Menschen, die dort leben, ist das sehr viel einfacher dort zu leben als in einem klassischen totalitären Staat. Und wenn man sich nicht einmischt, wenn man sich politisch nicht interessiert, wird man auch in Ruhe gelassen. Dennoch ist diese Form und diese Bedrohung der Tod der Demokratie.
Sie versuchen, etwas gegen diese Bedrohung zu unternehmen. Unter anderem sind Sie nach Berlin gekommen, um eine 3-teilige Vorlesung an der Humboldt-Universität zu halten unter dem Titel »Die Krisen der Demokratie«. Was sind denn aus Ihrer Sicht die gefährlichsten Brandherde?
Ich denke, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie eine Demokratie degenerieren kann, also sich verschlimmern kann. Das kann zum Beispiel passieren, wenn einige Bürger in einem Staat das Gefühl haben, dass die Demokratie immer undurchsichtiger wird, gerade für die sogenannten einfachen Leute. Das führt dann dazu, dass sie sich immer mehr desinteressieren an politischen Fragen. Wenn dann auch noch Geld eine immer größere Rolle spielt in der Politik, führt das nur dazu, dass die Entfremdung noch höher wird. Und das wiederum führt bei dem Einzelnen zu einer Form der Verzweiflung. Und die zweite Gefahr ist natürlich, wenn demokratisch gewählte Vertreter, die ein gewisses Gemeinwohl propagieren, der Meinung sind, sie könnten die Bürger eines Landes in unterschiedliche Klassen teilen, dass es sozusagen vollkommene Bürger eines Landes gäbe und andere, die nicht so richtig dazugehören, beispielsweise Einwanderer. Das ist sozusagen etwas, was Demagogen ausnutzen, wenn sie zum Beispiel behaupten, die Eliten würden sich nur noch für die Migranten interessieren und nicht mehr für die Probleme des einfachen Volkes. Das ist ja auch etwas, was Trump beispielsweise macht. Und wenn man eine Gesellschaft immer mehr teilt und spaltet, dann kann auch das der Tod der Demokratie sein.
And then what seems to be an answer to democratic impotence, democratic ineffectiveness becomes really the death of democracy as an operation of the whole people by deeply dividing the society. That's our crisis.
Lassen Sie uns diese beiden Punkte noch einmal genauer ansehen. Zum einen die gefühlte oder tatsächliche Machtlosigkeit der normalen Leute, wie Sie sie genannt haben. Geht es auch darum, wenn Sie sagen, Demokratien haben ihr Versprechen immer nur zur Hälfte eingelöst?
There is. I mean, what's interesting is that the word people in all European languages.
In vielen Sprachen hat Leute das Wort eine doppelte Bedeutung. Es kann auch zum Beispiel heißen alle. Es kann auch heißen die einfachen Leute. Und Populisten wiederum machen sich das zunutze, indem sie behaupten, sie würden das wahre Volk vertreten. Wenn man sich das Wort Demos im etymologischen griechischen Sinne anschaut, bedeutet es ja keine Eliten. Es ist sozusagen implizit in diesem Wort, dass Demos nicht nur aus Eliten besteht und dass selbst wenn es ein Endresultat gibt, das in irgendeiner Form auch mit einfließen muss, dass nicht nur Eliten das Volk repräsentieren. Wenn das aber in irgendeiner Form blockiert wird, wenn man das Gefühl hat, dass das wahre Volk eigentlich nichts mehr zu sagen hat, dass sich die Probleme des Einzelnen nicht mehr lösen lassen, dann kommt es zu einem Problem. Und Demokratie im besten Sinne ist ja ein Versprechen, ein hohes Ideal, was sich nie ganz einlösen lässt, dem man manchmal in gewissen Perioden der Geschichte sehr, sehr nahe kommt und in anderen Perioden der Geschichte entfernt man sich von diesem hohen Ideal der Versprechung. Und zurzeit leben wir, glaube ich, eher in einer Zeit, wo man sich von diesem Ideal wieder etwas mehr entfernt.
Evidently feel we're sliding away from it. And that letter is our description today.
Aber wenn wir Demokratie als Herrschaft der Nicht-Eliten definieren, besteht dann nicht ganz klar die Gefahr, dass wir immer in wir versus die anderen Gegensätzen denken, die Nicht-Elite gegen die Elite?
Not necessarily, because if the democracy works out well.
Nicht unbedingt. Ich würde sagen, die Demokratie hat sich phasenweise sehr gut entwickelt, vor allen Dingen nach 1945. Es gab einen gewissen Ausgleich der sozialen Interessen und auch der sozialen Klassen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja den Wohlfahrtsstaat gegeben. Die Gewerkschaften waren sehr stark und man hat in gewisser Weise sogar erreicht, dass eine Art Vollbeschäftigung existierte. Das hatten wir alles einmal gehabt. Und das Pendel schlug dann vielleicht mehr in die eine oder in die andere Richtung aus und es gab eher konservative und vielleicht eher liberal eingestellte Menschen. Das genau macht eine echte Demokratie aus, wenn es eine gewisse Balance gibt. Heutzutage leben wir in einer Spaltung, wo einige behaupten, ein Teil der Gesellschaft sei nicht wirklich ein Bürger des Landes und sie sind auch nicht mehr offen für Argumente. Man tauscht sich nicht mehr aus, man ist nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen und ist der Meinung, mit gewissen anderen Fremden könne man nicht mehr zusammenleben. Oder entweder müssten diese anderen das Land sofort verlassen oder aber sie dürfen nicht die gleichen Rechte haben und werden in einer gewissen Weise untergeordnet den wahren Bürgern eines Landes. Und wenn man dann nicht mehr zu Kompromissen gelangt, wenn ein Teil der Gesellschaft es ablehnt, mit dem anderen zu kommunizieren und ihm die gleichen Rechte zu gewähren, dann ist auch das der Tod der Demokratie.
Der zweite Punkt, den Sie erwähnt haben, ist die kollektive Identität. Ein Gefühl für eine gemeinsame Sache, an der wir alle arbeiten. Etwas, das mir die Teilhabe an demokratischen Prozessen als sinnerfüllt darstellt. Wie können wir dieses Wir herstellen, ohne in die populistische Falle zu gehen? Ein Wir, das auch Migranten einschließt zum Beispiel.
Well, it's done by actually putting forward solutions that can give something to everyone.
Es gibt Lösungen, von denen alle profitieren können, wenn man sich dafür einsetzt und auch darum kämpft, wenn man den Bürgern sagt, das können wir machen, um friedlich zusammenzuleben, auch wenn sich jetzt vielleicht nicht jedes Einzelinteresse ausdrücken kann. Aber es gibt die Möglichkeiten nach Lösungen, es gibt die Möglichkeiten, sich zu identifizieren. Auch wenn man politisch auf der anderen Seite des Spektrums steht, heißt das noch lange nicht, dass man inkompatibel ist für gemeinsame Interessen und man kann ja auch gewisse Synergien finden. Das ist der politische Diskurs, den man heute führen sollte, in dem jeder seinen legitimen Platz in der Gesellschaft findet.
Synergy we can work out between them. That is the kind of discourse of a polity in which we accept that everybody has a legitimate place.
Das liefe dann auf so etwas wie Verfassungspatriotismus hinaus, wie ihn in Deutschland Jürgen Habermas vertritt.
Ja. Exactly. I mean, I think that
Verfassungspatriotismus ist ein sehr treffendes Wort. Es geht einfach eben darum, dass man eine gleiche Ethik verfolgt. Und auch aus historischer Sicht hat Patriotismus ja etwas, was zwei Dinge beinhaltet. Einerseits Stolz, andererseits Scham. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, in Quebec, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, das gewisse Gruppen diskriminiert, dann schäme ich mich für mein Land. Wenn wir es aber schaffen, ein Gesetz zu verabschieden, das allen den gleichen Platz in der Gesellschaft einräumt, dann bin ich stolz auf mein Land. In dieser Hinsicht ist der Verfassungspatriotismus der Motor der modernen Gesellschaften.
Constitutional patriotism is the essential engine for on which modern democracies work.
Sie hören das Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind immer noch im Gespräch mit dem großen kanadischen Philosophen Charles Taylor. Er ist ein Denker, der gerne tief in der Philosophiegeschichte gräbt, wenn es darum geht, zu erklären, warum wir heute so sind, wie wir sind. Die Quellen des Selbst, so lautet der Titel eines monumentalen Werkes von ihm. Die Kernthese, stark vereinfacht natürlich, in der Neuzeit trennt sich das Subjekt von der Welt, es wird zum punktförmigen Selbst, wie Charles Taylor das nennt, und es setzt sich damit zur Außenwelt in ein distanziertes, ein instrumentelles, ein zweckrationales Verhältnis. Charles Taylor, ist das auch der tiefere Grund für unsere Krise heute?
Yes, I think it's partly a source of today's crisis because
ja, dieses erlebte Ich ist eigentlich sehr, sehr viel reicher, dieses selbsterfahrene Ich. Und es ist abhängig von einer gewissen Anerkennung. Es ist abhängig davon, von der Solidarität des anderen, dass man mit einem anderen etwas gemeinsam aufbaut. Dagegen steht eine ganz andere Haltung des Zweckrationalismus, die, wenn sie in die Extreme geführt wird, genau das wiederum bedrohen, weil was wir brauchen, ist in einer Demokratie und beim Aufbau einer Demokratie gerade dieses Gemeinsame, dass man sich als Alliierte betrachtet. Und bei diesem zweckrationalisierten Ich, das stellt eine große Bedrohung dar, beispielsweise durch Konzerne mit fossilen Brennstoffen operieren, die uns belügen, die ganz genau wissen, wie bedenklich das ist, was sie tun, aber trotzdem bewusst lügen und behaupten, das sei alles nur übertrieben und uns letztendlich nur wie Kinder behandeln und versuchen, uns zu manipulieren. Damit schränken sie uns als Bürger ein. Ich glaube aber, dass das moderne Ich, dass der moderne Bürger doch schon reicher ist und auch schon weiter ist. Und das ist dann der Ausdruck dieser bereichernden Dimension.
Democracy is one expression of that richer dimension.
Mir fallen zu alledem die Entwicklungen ein, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten und die sich unter der Überschrift Neoliberalismus zusammenfassen lassen. Da geht es ja sehr stark um den Einzelnen und auch um sein Verhältnis zu sich selbst. Individualismus ist die Grundlage der Selbstverwirklichung, nicht das Zusammenleben mit anderen. Das heißt, diese Entwicklung, die Sie für die Neuzeit beschrieben haben, die vertieft sich immer mehr.
Yeah, that's right. But those people have that kind of attitude.
Nun, das stimmt. Und diese Haltung macht Solidarität unmöglich. Das sind Leute, denen Solidarität nichts bedeutet. Aber eine Demokratie braucht die Solidarität, um zu funktionieren. Wer das nicht mehr ernst macht, der riskiert das demokratische Zusammenleben. Und ich glaube, die Gefahr ist wirklich sehr ernst, weil wer bestimmt denn dann noch, wo es lang geht? Wer ist sozusagen der Showmaster? Ist es das Geld oder ist es Einfluss aus dem Ausland, beispielsweise Putin, der sich einmischt in die amerikanischen Wahlen, der sich eingemischt hat in die Entscheidung um den Brexit? Und das ist doch eine sehr schreckliche Aussicht, wenn das weiter wahr wird. Und damit riskieren wir ein ganz fundamentales Prinzip unserer westlichen Demokratie, nämlich die Solidarität.
The collective creations, which all require some degree of solidarity.
Wie können wir in liberalen Demokratien trotz dieses starken Einflusses des Individualismus die Leute zusammenbringen, damit sie sich für etwas Gemeinsames einsetzen, für das Gemeinwohl?
Well, individualism, there's a certain dimension of individualism which doesn't divide us, you see.
Es gibt Formen des Individualismus, die uns nicht unbedingt entzweien. Wenn ich beispielsweise behaupte, ich sei ein großer Dichter oder ich sei ein großer Künstler, dann kann ich das ja nicht einfach nur alleine sein. Wenn ich irgendwo alleine im Dschungel lebe, dann spielt das keine Rolle, ob ich ein großer Dichter bin. Ich bin das ja nur durch den Blick der anderen und weil mich auch andere Menschen wieder inspirieren. Das heißt, wenn ich mich also selber realisieren möchte, dann geht das nur durch die gegenseitige Anerkennung. Und es gibt vielleicht Leute, die eine Weile behaupten, diese Anerkennung sei ihnen nicht wichtig, die meinen, Geld sei der wichtigste Motor. Aber wenn man ehrlich ist, dann erkennt sich doch jeder nur dadurch, dass er auch von anderen wiederum anerkannt wird. Und das ist etwas, auf das wir einen großen Wert legen müssen, diese gegenseitige Anerkennung, um die Zerstörung unserer Demokratie zu verhindern.
This is something we can call up again in people's experience to defeat that kind of destruction of democracy.
Was könnte der Rahmen dafür sein, den Individualismus zu überwinden? Sie haben mal gesagt, wir können heutzutage ohne Patriotismus nicht auskommen. Sie haben sich sogar selbst mal als liberalen Nationalisten bezeichnet. Natürlich, das klingt bei einem Kanadier weitaus anders als bei einem Deutschen. Brauchen wir aber nicht eine neue kollektive Erzählung jenseits des Nationalismus?
Da gibt es natürlich auch eine andere Beziehung als nur denen zum Nationalismus. Wenn wir uns zum Beispiel die Europäische Union anschauen, wenn wir sie sozusagen vom Ausland her betrachten, von der anderen Seite des Atlantik, dann ist es etwas, was ich bewundernswert finde. Da haben Nationen es irgendwie akzeptiert, gemeinsam zu leben und sich gegenseitig zu bereichern. Und wenn man sich anschaut, dass das bedroht sein könnte, wenn man das vor allen Dingen aus dem Ausland betrachtet, dann empfinde ich das mit einer gewissen Angst und einer gewissen Besorgnis. Und es bereitet mir fast einen gewissen Schmerz, wenn ich sehe, wie die EU auch bedroht sein könnte. Und ja, auf der einen Seite haben wir diesen Verfassungspatriotismus. Wir wollen, dass es unserer Demokratie gut geht, aber das bedingt dann, dass es anderen Demokratien schlecht geht.
Democracy goes badly.
Aber was erleben wir denn dann gerade? So wie wir jetzt hier über das Projekt der Europäischen Union sprechen, klingt es ja sehr einfach. Aber das ist ja überhaupt nicht unsere derzeitige Erfahrung.
I think what happened, and this is, we get back to the first.
Was passiert ist, und darüber haben wir ja schon mal vorher ein wenig geredet, ist, dass für viele, die nicht diesen Eliten angehören, sich ihre Lebenssituation einfach immer weiter verschlechtert hat. Wenn wir uns beispielsweise den Nordosten Frankreichs anschauen, bis zum Südwesten, wo die Industrie immer mehr abgewandert ist, wo die Leute das Gefühl haben, einen Abschwung erlebt zu haben, aber gleichermaßen das Gefühl haben, dass sich keiner wirklich um sie kümmert, weil es diese Austeritätspolitik gegeben hat seit 2008 und keiner wirklich einen Plan oder eine Idee hatte, wie man diesen Regionen und den Menschen, die dort leben, helfen könnte. Also sind andere sozusagen auf den Plan getreten, Demagogen, rechtsextreme Parteien, die Sündenböcke gefunden haben, indem sie Migranten beispielsweise oder die anderen oder die Fremden dafür verantwortlich machen, für den wirtschaftlichen Abschwung. Und wenn wir uns anschauen, was dabei entstanden ist, nämlich die Demagogen des Brexits, der AfD in Deutschland, im Front National in Frankreich oder jemanden wie Salvini in Italien, dann haben wir diesen Leuten in gewisser Weise den Weg geebnet, weil wir nichts dagegen gesetzt haben. Und Trump ist sozusagen die Inkarnation davon. Und das war wirklich unser Fehler.
And we left people, we didn't address their needs, and we left it to the demagogues to take over. Or in the United States even more, left it to Trump. I think we have been at fault here.
Wenn sich die Leute für etwas Gemeinsames einsetzen, ist das oft verbunden mit einem Blick zurück in die Vergangenheit. Das birgt Gefahren. Sie haben schon einmal gesagt, wir müssen lernen, Wurzeln in der Zukunft zu schlagen. Wie macht man das?
Well, I think that the better way of putting it is that everybody, all societies, all democratic societies.
Ich glaube, da gibt es zwei Narrative. Es gibt das eine Narrativ, was in die Vergangenheit schaut, es gibt das andere Narrativ, was mehr in die Zukunft blickt. Und das eine Narrativ behauptet, früher war alles besser, und das andere sagt, nur in einer besseren Zukunft können wir es schaffen, können wir unsere Situation verbessern. Bezogen auf die USA beispielsweise, nehmen wir jemanden wie Obama mit seinem Slogan Yes, we can. Ja, wir schaffen das. Und er sah die Wurzeln sozusagen für die Zukunft, auch in den Idealen der Gründerväter, wollte es aber für die Zukunft eben besser machen. Und dagegen standen die eher konservativen Ideen der Tea Party, die sich auf 1744 berufen haben und die irgendwie zurück wollten. Ich bin aber der Meinung, die Lösung für die Probleme von Demokratien kann nur in der Zukunft liegen.
I think that by the nature of things, only these forward-looking narratives really can give a solution to our problem.
Man könnte hier auch an die Klimaschutzaktivisten der Fridays for Future-Bewegung denken. Junge Menschen, die demokratisch partizipieren wollen, die ihre Stimme hörbar machen wollen, einen Wandel erwirken wollen. Ist es das, wonach wir suchen?
Nun ja, wir sehen das vor unseren eigenen Augen. Da sind junge Leute, die uns wirklich eine Lektion erteilen und die sich verlinkt haben über verschiedenste Länder, durch verschiedenste Kulturen und die zusammen versuchen, etwas Besseres aufzubauen. Und das bedeutet, der Mensch gehört eben einer Spezie an, die das nicht verloren hat, diese Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen.
We see it in our youngest members.
Und das ist es, was auch Ihnen persönlich Hoffnung gibt?
Yes, it's that that gives me hope. It's a continuing.
Genau das macht mir Hoffnung, dieser kontinuierliche Wunsch, die Dinge zu verändern, zusammenzuarbeiten, auch wenn man vielleicht Unterschiede hat, unterschiedliche Ansichten hat, trotzdem Verbindungen zu schaffen. Und die jungen Leute machen das eben sehr gut, obwohl die Alten streckenweise wirklich auf sie einprügeln.
From us old-timers.
Charles Taylor, thank you very much for coming to the program.
Thank you.
Die Quellen des Selbst, die Krisen der Demokratie und die Hoffnung eines weisen alten Mannes auf die ganz Jungen. Ein Gespräch mit dem großen kanadischen Philosophen Charles Taylor war das im Deutschlandfunk Kultur. Gibt es eigentlich Leben auf dem Mars? Die Antwort könnte laut aktueller Nachrichtenlage lauten, möglicherweise, und möglicherweise sieht das dann aber nicht so aus, wie wir uns das vorstellen. Der amerikanische Mars Rover Curiosity, der seit 2012 den roten Planeten erforscht, der stößt da nämlich immer mal wieder auf Methan. Das ist ein Gas, das als Indiz für biologische Prozesse, also kurz Leben, dient. Zuletzt wieder vor ein paar Tagen auf eine ganz besonders große Menge. Gibt es also auf dem Mars Leben, zumindest in der Größenordnung von Bakterien? Und wenn ja, was heißt das für uns? Ein philosophischer Kommentar von David Lauer.
Eins vorweg. Es ist nicht klar, ob die auf dem Mars gemessenen Methanvorkommen auf die Existenz organischen Lebens auf unserem Nachbarplaneten hindeuten. Die Ursachen könnten ebenso gut geochemischer Natur sein. Wenn aber tatsächlich tief im Marsboden versteckt überlebende Mikroorganismen das Methan in die Marsatmosphäre pupsen, dann hätte die fiebrig betriebene Suche nach Leben im All zu einer zutiefst ironischen Antwort geführt. Während wir immer größere Teleskope auf immer fernere Galaxien richten, wächst das Zeug vor unserer Haustür. Es könnte so ziemlich überall sein. Ein faszinierender Gedanke, zugleich aber auch potenziell deprimierend. Denn was die Menschheit im All seit jeher sucht, das sind nicht Mikroben, sondern das ist ein Spiegel. Wesen, durch deren Augen wir einen Blick von außen auf uns selbst werfen können. Es ist auf die Dauer einfach langweilig, wenn die Selbstreflexion als Spezies in einem ewigen Monolog gefangen bleibt, weil der eigene Planet einfach keine adäquaten Gesprächspartner hervorgebracht hat und wir uns trotz aller Bemühungen immer noch keine eigenen backen können. Deshalb hat sich die menschliche Imagination immer auf die Vorstellung gestürzt, wir möchten dereinst in Kontakt treten zu Intelligenzen, die uns weit überlegen sind. Endlich einmal ernsthaft herausgefordert werden. Egal, ob im Guten, wie bei Stanley Kubrick, oder im Bösen, wie bei Roland Emmerich. Auch die Philosophen haben bei diesem Spiel mitgemischt. In dem wenig gelesenen Text »Von den Bewohnern fremder Gestirne«, einem Anhang zu seiner Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels von 1755, spekulierte Immanuel Kant über die Jupitermenschen. Er ging davon aus, dass die Materie, aus der sich die Planeten und ihre Bewohner zusammensetzen, mit steigendem Abstand von der Sonne immer feiner und elastischer werde. Daraus schloss er, dass die geistigen Fähigkeiten der Jupiterwesen unsere eigenen um ein Vielfaches übertreffen müssten. Selbst ein Newton müsse ihnen als Schulknabe erscheinen. Gleiches sei für ihre praktische Vernunft anzunehmen. Unbestechliche, unverführbare Giganten der Moral müssten sie sein, ein herrliches Vorbild für unsere eigene schwache Menschennatur. Der Effekt der Überlegung ist klar. Indem Kant unsere Spezies durch die Augen dieser Wesen betrachtet, scheucht er den Menschen aus seiner Comfortzone bräsiger Überlegenheit. Denselben Trick wendet über 100 Jahre später Nietzsche an, in seinem Aufsatz »Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne«. Auch er versetzt sich in Gedanken ins All und wirft von dort den Blick auf die Erde zurück, um sich über die Kümmerlichkeit der Vernunft lustig zu machen, auf die das Menschentier sich so viel einbildet. In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. Autsch, der saß. Bösartiger hat noch keiner uns die selbst aufgesetzte Krone der Schöpfung vom Kopf gefegt. Aber was machen wir nur, wenn wir dummen, klugen Tiere tatsächlich die klügsten im Universum sein sollten? Von wimmelndem Leben umgeben, aber leider nur auf der Komplexitätsstufe von Mikroben oder bestenfalls irgendwelcher kleiner pelziger Wesen mit der Intelligenz treudofer Schoßhunde. Wenn wir die Wärter und Fütterer wären in einem kosmischen Streichelzoo. Schöne Bescherung. Ihr Jupitermenschen, bitte lasst uns nicht allein.
Kant, Nietzsche und die Mikroben im Weltall. Ein philosophischer Wochenkommentar war das von David Lauer. Das war's für Sein und Streit. Danke fürs Zuhören, sagt Christian Möller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.